Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
Moin und herzlich willkommen zur letzten Episode der 8. Staffel von Schall und Raum. Und hierfür haben Finja und ich mal was Neues gewagt und nehmen euch heute mit auf eine Reise in ein ganz besonderes Quartier in unserer tollen Stadt Bremen, nämlich den Ellener Hof. Stellt euch einen Ort vor, an dem die Grenzen zwischen den Generationen verschwimmen, wo Nachhaltigkeit gelebt wird und Gemeinschaft mehr ist als nur ein Wort. Genau das verspricht der Ellener Hof unter dem Leitbild »Gemeinsam wohnen, gemeinsam wachsen«. In den nächsten 45 Minuten tauchen wir ein in die Geschichten und Visionen, die diesen Ort so einzigartig machen. Dabei stützen wir uns auf die wertvollen Einblicke verschiedener Persönlichkeiten vor Ort. In dieser Episode gibt es keine Urban Legend, die ist ja schon separat erschienen. Ich will auch nochmal verweisen auf unsere fabelhaften Schall- und Raumsocken, die ihr bestellen könnt, indem ihr eine Nachricht auf unserem Instagram-Account hinterlasst. Außerdem, ja, ich traue es mich gar nicht so richtig zu sagen, ist es ja jetzt erstmal wieder die letzte Episode. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch durch die tolle Unterstützung von Finja. Und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und es gibt ja mittlerweile genug Episoden, die ihr auch nochmal nachhören könnt. Und jetzt viel Spaß beim Quartiersporträt. So, es ist der 5. August und Finja und ich radeln bei strahlendem Sonnenschein etwa 40 Minuten vom Bremer Zentrum in Richtung Osten in den Stadtteil Osterholz. Südlich der Hauptstraße Ludwig-Roselius-Allee fällt das bunte Schild Quartiersraum einem schnell ins Auge. Hinter diesem erstreckt sich das circa 10 Hektar große Areal des Ellener Hofes. Im hellgrauen asymmetrischen Neubau mit dem auffälligen Schild sitzt Sabine Schöbel von der Bremer Heimstiftung. Sie koordiniert das Stadtleben Ellener Hof und heißt Finja und mich herzlich willkommen. Sie erzählt uns zunächst einmal, wie die Bremer Heimstiftung überhaupt an das ganze Gelände gekommen ist. Historisch war der Ellener Hof nämlich seit 1846 als sogenanntes Rettungshaus für sittlich verwahrloste Kinder eingesetzt. Damals war das Ziel, junge Menschen durch harte Arbeit und strenge Erziehung in die damalige gesellschaftliche Ordnung zu zwingen. Wie ihr euch vorstellen könnt, waren die Ausmaße dessen während der Nazizeit nochmal sehr viel gewaltsamer, aber nur so viel am Rande. 1989 wurde der Betrieb dann aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt und wie es dann weiterging, erzählt uns Sabine Schöbel.
Seit 1995 hat der Verein Ellener Hof hier an der Ludwig-Roselius-Allee 181 die Seniorenwohnanlage, die sogenannte Wohnen mit Service oder betreutes Wohnen aufgebaut. Und Ende 2015 war die Wohnanlage mit damals 80 Wohnungen nur noch zur Hälfte belegt. Und das hieß für den Verein damals, damit sind sie in die Knie gegangen. Das konnten sie einfach finanziell nicht mehr wuppen. Der Verein sah sich auch nicht in der Lage, wie sie aus dieser Misere, aus diesem hohen Leerstand, wie sie da wieder rauskommen sollten. Und dann sind sie, wie gesagt, mit Herrn Künzel zusammen und dem Vorstand vom Ellener Hof, Herrn Weber, gemeinsam haben sie dann halt eben überlegt, gut, wir übergeben euch dieses Areal, wir möchten auch, dass das eine soziale oder dass hier soziale Einrichtungen entstehen. Und da waren wir natürlich als Bremer Heimstiftung sehr froh darüber. Und die Alternative wäre gewesen, der Verein hätte dieses Grundstück verkauft. Es wäre so parzelliert worden, aufgeteilt worden an private Investoren. Dann wäre aber nicht dieses Gesamtkonzept hier entstanden. Dann hätten wir nicht dieses sozial-ökologisch nachhaltige Projekt Stadtleben Ellener Hof. Und das wollte keiner. Das wollte nicht der Verein Ellener Hof und das wollte auch nicht die Bremer Heimstiftung. Und so fing das Ende 2015 an.
Alexander Künzel ist übrigens der damalige Vorstand der Bremer Heimstiftung gewesen. Ja, und dann stand die Heimstiftung vor den 10 Hektar und musste diese eben einmal befüllen. Frau Schöbel hat uns dann erzählt, dass ja eben schon klar war, dass es eben ein sozial-ökologisches Quartier werden soll. Und deswegen sind sie auf Inspirationsreise durch ganz Deutschland und eben insbesondere Süddeutschland gegangen, weil da gibt's eben ganz viel Inspiration, was Holzbau angeht. Anschließend gab es dann ein städtebauliches Wettbewerbsverfahren und das Gewinnerbüro hatte eben wirklich begriffen, worauf es der Bremer Heimstiftung ankam, nämlich den alten Baumbestand zu behalten, relativ dicht zu bauen und die Bebauungshöhe sollte jetzt auch nicht so übertrieben hoch sein.
Und da hat eigentlich nur ein Büro, nämlich die Zwarte Hond, holländisch-deutsches Büro, die haben das sehr gut verstanden. Die haben das auch wirklich sehr gut umgesetzt. Das sieht man ja auch auf den Plänen, die haben Sie ja vielleicht auch schon gesehen, so diesen Gesamtplan, dass es nachher 15 Baufelder geworden sind. Und jedes Baufeld zeichnet sich dadurch aus, schon durch eine maximale Vielfalt. Also hier zum Beispiel befinden wir uns jetzt, wo auch hier mein Quartiersbüro ist, Baufeld 1. Das hat die Bremer Heimstiftung gebaut. Und hier ist neben Wohnungen und ganz viele Kooperationspartner, die wir hier in dem Haus haben, ganz viele Arztpraxen, ein Hebammenzentrum, Wohnungen, Mietwohnungen, aber auch ein Studierendenwohnheim, was über das Studierendenwerk Bremen vergeben wird, aber was wir vermieten. Also auch da findet sich hier so eine ganz schöne Mischung auch, also nicht nur Wohnen.
Und eben dieses Studierendenwohnheim ist mit 7 Geschossen das höchste Gebäude im ganzen Elner Hof. Die durchschnittliche Höhe sind sonst eher so 3 oder 4 Geschosse. Um dann aber eben noch alles unterzubringen, was Frau Schöbel und die anderen sich so vorstellen, wird das Quartier dann doch auch ein bisschen dichter und rückt ein bisschen mehr zusammen. Ein anderes wichtiges Thema, was da auch noch mit reinspielt, ist definitiv der alte Baumbestand.
Wir haben auch unsere alten Bäume noch dazwischen. Das macht auch schon ganz viel aus. Das hätte man in so einem Neubau, in so einem neuen Quartier auch nicht. Wir müssen noch Bäume zusätzlich pflanzen, das kommt auch noch, aber wir haben einen immens hohen alten Baumbestand. Und wir haben quasi um die Bäume drumherum gebaut, da wo es möglich war. Und dadurch wirkt das hier alles sowieso sehr dörflich, sehr ländlich, sehr grün. Das zeichnet aber dieses Quartier auch ein Stück weit aus. Ziemlich dicht, auch ja am Zentrum. Wir sind jetzt nicht irgendwie besonders weit entfernt, weder mit Bus, mit Straßenbahn noch mit Fahrrad. Das ist alles gut zu erreichen. Aber trotzdem sind wir hier so ein bisschen so ein Dorf. Ein Dorf in der Stadt.
Okay, die Bäume sind ja schon mal ein Teil von ökologisch. Aber wie sieht es denn jetzt in puncto sozial aus? Insgesamt sind ja 500 Wohneinheiten geplant, von denen es aktuell knapp 250 schon gibt. Und wer wohnt da so?
Wer hier gebaut hat, das ist schon mal auf der einen Seite die Bremer Heimstiftung mit 127 Wohnungen. Dazu zählen auch 66 Wohnungen im Studierendenwohnheim. Und weitere Wohnungen, die vermietet werden an Familien, an Singles, an ältere Menschen, ganz bunt gemischt. Also wirklich generationenübergreifend, wenn man so will. Dann sind ja jetzt eingezogen zum 1.8. die Mieter, Mieterinnen von der Gewoba. Eine von 2 städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die hier auch mit als Kooperationspartner auf dem Gelände sind, mit nur 40 Wohnungen. Und das sind zu 100% Wohnungen mit B-Schein. Das ist hier auch ganz wichtig. Also von 500 Wohnungen haben wir mindestens 25%, die sozial gefördert sind, also mit Berechtigungsschein. Einen weiteren hohen Anteil wird uns die Brebau abnehmen, weil die hier auch auf dem Gelände bauen werden. Die werden auch Wohnungen mit Berechtigungsschein bauen. Wir haben auch im Baufeld 1 einige Wohnungen mit Berechtigungsschein öffentlich gefördert auch gebaut. Und alle zusammen kommen wir dann auf diesen ungefähr 25-prozentigen Anteil. Das ist auch wichtig, weil hier die Nachfrage ist sowieso sehr groß, was Wohnraum und Wohnung angeht. Aber auch insbesondere hier in Osterholz oder im Stadtteil Blockdiek, was bezahlbaren Raum, Wohnraum angeht.
Na gut, 25% ist schon mal nicht schlecht, könnte meiner Meinung nach aber schon auch noch ein bisschen mehr sein. Vielleicht hier noch eine kleine Bemerkung am Rande. Das erwähnte Blockdiek eben, das findet sich genau gegenüber des Quartiersbüros. Und das ist ein Ortsteil, der aus den 60er Jahren stammt und relativ hohe Gebäude aufweist, auch bis zu 17-stöckige Hochhäuser. Also nur so ungefähr für das innere Auge, dass ihr euch orientieren könnt. Hier ist es im Übrigen, Frau Schöbel, sehr wichtig, dass die Neuentstehung des Elner Hofs eben auch Hand in Hand geht mit den schon bestehenden Strukturen wie Block Diek eben. Und die Ludwig-Roselius-Allee als Trennachse auch einigermaßen überwunden wird. Sie sieht daher auch das Quartiersbüro, weil das ja eben sehr gut auch einsehbar ist von der gegenüberliegenden Seite, als Brücke zwischen den beiden Quartieren.
Wir wollen sowohl die Menschen aus dem Elner Feld mit den Angeboten in Block Diek vertraut machen und andersrum. Und vorher war die Ludwig-Roselius-Allee immer zwischen diesen beiden Ortsteilen so ein bisschen wie so eine imaginäre Linie. Und keiner wusste so genau, was passiert hier eigentlich auf dieser Seite. Und als wir das erste gemeinsame Hoffest hier 2016 gefeiert haben, da kamen hier wirklich beim ersten Hoffest 500 Menschen. Wow. Und da waren so viele dabei, die dann wirklich zu mir gesagt haben, wir wussten gar nicht, was hier auf der Seite, was hier so ist und was, vor allem, was jetzt hier auch entsteht. Also ganz großes Interesse auch. Und so haben wir halt eben angefangen, wirklich dieses Stadtleben Elnerhof auch zu öffnen.
Dieses ortsteilübergreifende Denken innerhalb von einem Stadtteil ist sicherlich sehr sinnvoll, eben einfach auch zu schauen, dass die Leute miteinander zu tun haben, dass neue Projekte eben auch Angebote bereithalten können, von denen eben Ortsteile, Quartiere, die es schon gibt, eben auch was haben, ne? Und dass die halt nicht nur denken, okay, hier wird jetzt was Neues gebaut, wer ist das, wer sind diese Neuen, sondern dass es Gelegenheiten gibt, wie die Leute eben auch in Kontakt treten können. Und das ist nicht nur ortsteilweit eine Herausforderung, sondern eben auch innerhalb des Elner Hofs eine der größten Hürden, wie Frau Schöbel uns erzählt.
Welche Willkommenskultur haben wir eigentlich so für neue Bewohner, die einziehen? Als Beispiel jetzt die Mieter jetzt von der Gewoba, die sind ja gerade dabei einzuziehen. Wie schaffen wir das, sie auch mit einzubeziehen? Dass sie auch teilhaben können an dem Ganzen, sonst wäre es schade.
Im Elner Hof gibt es ein sogenanntes Akteursforum, wo nicht nur BewohnerInnen mit teil sind, sondern eben auch die ganzen Institutionen innerhalb des Elner Hofs, aber auch aus dem unmittelbaren Umfeld. Und die haben nämlich mal zusammen ein Leitbild entwickelt. Also wie quasi das Zusammenleben im Elner Hof gestaltet sein soll, wo sich alle eben dran halten können. Und das gilt es dann natürlich irgendwie in Einklang zu bringen und auch den neuen Leuten davon zu erzählen, ne? Und denen einmal so ein bisschen zu verbildlichen, wie das sein kann und wie sie sich da auch einbringen können.
Ich werde jetzt auch, wenn die Bewohner alle eingezogen sind von der Gewoba und sie wirklich angekommen sind, dann werde ich sie gemeinsam mit der Gewoba zusammen nochmal einladen zu Kaffee und Kuchen. Und dann wird der Kulturverein sich vorstellen, dann kann das Klimaquartier sich vorstellen, dann kann die Gesundheitswerkstatt Osterholz sich vorstellen und ihre Angebote präsentieren.
Frau Schöbel hat damals bei den Besichtigungen der Wohnungen den Leuten schon so eine Broschüre in die Hand gedrückt. Und mit der Gewoba gibt es einen Deal, dass das Leitbild gemeinsam wohnen, gemeinsam wachsen in jedem Mietvertrag mit enthalten ist.
Die zuerst hier eingezogen sind oder die längere Zeit schon hier wohnen, natürlich, klar, haben die auch ein bisschen einen Vorteil, weil sie das Ganze auch noch intensiver miterlebt haben. Und die sind auch natürlich sehr engagiert, das muss ich auch sagen.
Ja, für das weitere Gespräch sind wir dann tatsächlich ins Quartier reingegangen, also aus dem Quartiersbüro raus und dann einmal rechts um die Ecke die Treppe hoch. Und da stehen wir dann quasi auf dem, hatten wir ja vorhin schon gehört, Baufeld 1. Unter uns ist die Quartiersgarage, wo eben die Autos geparkt werden sollen, um ein möglichst armes Verkehrsaufkommen zu generieren im Quartier. Momentan ist natürlich wegen der ganzen Baustellensituation das alles noch nicht so ganz, wie es mal sein soll. Aber Frau Schöbel sagt eben auch, dass wenn 80% Bebauung schon stattgefunden hat, dass es dann eine neue Erschließungsstraße geben wird mit hellem Belag und eben auch Mulden für Versickerung von Regenwasser, um da eben auch den Stand der Dinge schon mal mit aufzugreifen.
Wir haben auch hier in dem Baufeld 1, in dem Haus 1, eine Kinderarztpraxis, Frauenarztpraxis, das Hebammenzentrum, die AOK. Das sind noch natürlich alles vier große Kooperationspartner, die natürlich die Menschen, die zu uns kommen, kommen viele mit Autos. Die das nicht müssen, kommen wahrscheinlich auch zu Fuß hier aus dem Stadtteil, aber es kommen auch viele mit dem Auto. Das merken wir natürlich schon. Da sind wir auch immer, werden wir auch immer schauen müssen, was es so für Möglichkeiten für Lösungen da gibt.
Hierbei erhofft sich Frau Schöbel eigentlich einen Gewöhnungseffekt. Heißt, wenn die Leute dann die ersten paar Male zum Elnerhof kommen, dann fahren sie vielleicht noch mit dem Auto und dann irgendwann nach und nach nicht mehr und merken dann eben auch, dass es genug gute Alternativen gibt. Rings um diesen Innenhof, auf dem wir uns jetzt befinden, der tatsächlich wirklich sehr ruhig ist, obwohl er eben an dieser Ludwig-Roselius-Allee als Hauptverkehrsstraße ist, gibt es nicht nur eine Poolbahn und einen Spielplatz, sondern auch Häuser, die gemischt genutzt werden. Arztpraxen, ein Hebammenzentrum, dann von der Leibniz-Gemeinschaft gibt es ein Living Lab und gewohnt wird hier auch. Da gibt es eine Mischung zwischen Freifinanzierten und Wohnberechtigungsscheinen. Und das Studierendenwerk kann man auch ganz wunderbar von hier aus begutachten. Jetzt angekommen hinter dem Quartiersbüro zeigt uns Frau Schöbel noch eine weitere Spezialität des Elner Hofs.
Hier ist einer von drei Standorten für die Unterflurbehälter, unsere Müllabholung sozusagen. Das heißt, hier verschwindet der Müll unter die Erde, landet in den Behältern unter der Erde. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass man für 500 Wohnungen alles Einzeltonnen hat. Aber das möchte man sich nicht vorstellen. Wenn jetzt jedes dieser Häuser auch noch irgendwie Müllhäuser hätte, dann lieber Fahrradhäuser.
Der nächste Stopp ist Baufeld 5. Dort ist eine Kita und die befindet sich in zwei Häusern. Aufgrund des alten Baumbestandes war es gar nicht möglich, da anders zu planen. Und jetzt muss die Kita damit kreativ umgehen. Ein Spielplatz kommt da auch bald noch dazu. Allerdings muss erstmal die Gewoba-Baustelle, die sich jetzt in unserem Rücken befindet, einmal fertiggestellt werden. Weiter geht's jetzt zu den sogenannten neuen Bremer Häusern. Die sind eben von der Bauart den Bremer Häusern nachempfunden. Und da können eben auch Familien verschiedenster Größe einziehen. Die wurden von verschiedenen ArchitektInnen designt und sehen deswegen alle ein bisschen verschieden aus. Jetzt kommen wir so langsam in den historischen Teil vom Elner Hof. Und da gibt's eben ganz viele verschiedene Gebäude, die eben noch im Bestand sind und nun eben weiter genutzt werden bzw. sogar abgegradet werden.
Dann haben wir hier die Kulturaula. Wie man so sieht, es ist auch schon einiges umgebaut worden, renoviert worden, aber da muss auch noch einiges gemacht werden, so an der Fassade. Aber das Ganze bespielen tut jetzt der Elner Hof Kulturverein mit den verschiedenen Veranstaltungen.
Und im Keller befindet sich ein Blockheizkraftwerk.
Und jetzt gehen wir mal zu einem weiteren Bestandsgebäude, nämlich das sogenannte Bruderhaus. Das ist das älteste Gebäude hier auf dem Grundstück, tatsächlich so seit 1850.
Oh wow, ja, das ist alt. Der Elner Hof ist auch ein Fahrradquartier. Und hier im Bruderhaus gibt es eine Fahrradstation, Fahrradhilfewerkstatt, es gibt einen Fahrradflohmarkt, Fahrradverkauf, Fahrradverleih. Alles rund ums Rad. Und das wurde gemeinsam entwickelt mit der Brass. Das ist ein Beschäftigungsträger und den kennt ihr auch schon aus dem Intro. Gäste können auch übernachten im Elner Hof und zwar nämlich im Gästehaus von Marie Bondo. Dort kann man sich für eine Nacht einquartieren, aber auch für einen längeren Familienurlaub. Außerdem gibt es da drin auch ein Café und einen kleinen Tante-Emma-Laden. Marie Bondo ist auch ein Beschäftigungsträger und arbeitet mehrheitlich mit Menschen mit Behinderung. Gelegen ist das Gästehaus übrigens an einem wunderschönen kleinen Quartiersplatz. Da merkt man wirklich, ja, dass es hier sich wirklich zu einem richtig schönen, lebendigen Quartier entwickelt. Gegenüber befindet sich Dat Nehus. Das ist ein alternatives Pflegekonzept, wo Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf zusammenleben. Die Menschen, die Unterstützungsbedarf brauchen, bekommen diesen und diejenigen, die das gewährleisten können, können dort für umsonst leben. Professionell werden sie natürlich auch unterstützt. Das letzte Bestandsgebäude ist die alte Scheune. Da ist auch also an der Fassade immer noch der Rest vom Bauernhof erkennbar. Das war auch eins der ersten Gebäude und hatte damals weniger Holzanteil als jetzt eigentlich gefordert. Dort lebt eine Wohngruppe von 6 Jungs mit fetalem Alkoholsyndrom. Und ja, die unterstützen den Quartierservice kräftig und halten auch ein paar Hühner. Daneben befindet sich das vermutlich farbenfrohste Gebäude des ganzen Elnerhofs. Und was es damit auf sich hat, hören wir jetzt von Frau Schöbel.
Also in Norddeutschland ist es ja tatsächlich der größte Hindu-Tempel. Und Herr Karala Singham, der da oben drauf steht, der sagt immer, das ist der schönste, weil er ist der erste Vorsitzende des Vereins. Der schönste, und er ist halt eben bunt, das ist nicht immer so. Es gibt auch Tempel, die sind da eher einheitlich beige. Und die einzelnen Figuren, gab es Schablonen dafür, aber so diese Feinarbeiten, die wurden alle wirklich per Hand gemacht.
Ganz schön aufwendig. Die haben 2008 begonnen zu bauen und 2023 war der Tempel dann fertig. Und die jährlichen Jahresfeiern, die sind natürlich immer ein Highlight für alle Leute ringsum. Eine weitere Besonderheit gibt's aber auch noch.
Das war der Vorschlag von der Gemeinde, dass das üblich ist, ne, dass es so ihre Tradition ist, dass eine Kuh dieses Grundstück erstmal begutachten muss, ob das überhaupt geeignet ist. Und das haben wir hier auch, durchgeführt. Da war ja auch richtig großer Wirbel drumherum, also so pressemäßig. Das fanden die alle irgendwie toll.
Neben dem Tempel ist noch ein großer Gemeinschaftsgarten. Zu dem hört ihr später aber noch mal mehr. Den Gemeinschaftsgarten nun im Rücken steuern wir geradezu auf den Kastanienhof. Dort befindet sich die Verteilerstation, ein Paketverteilungskonzept, wo eben die Pakete gebündelt geliefert werden können und dort werden dann die BewohnerInnen benachrichtigt, dass dort die Sachen abgeholt werden können. Hintergrund ist zum einen, dass der Logistikverkehr reduziert wird, zum anderen aber auch, dass die Leute in der Verteilerstation, die wird auch von Brass betrieben, auch mit den Leuten im Quartier zum Schnacken kommen. Die Verteilerstation ist auf dem Gelände von der Heimstiftung, in deren Hinterhof sich eben auch noch verschiedene Hochbeete befinden, wo teilweise die SeniorInnen, die dort leben, sich um diese kümmern. Ein paar Schritte weiter gibt es noch eine weitere stationäre Pflegeeinrichtung, die aber extern betrieben wird. Und wenn wir noch ein paar Schritte weitergehen, steuern wir direkt zu auf das Azubi-Hochhaus, das gerade im Bau ist. Und dann haben wir die Runde auch schon geschafft. Also es gibt tatsächlich schon einiges zu sehen, super interessante Projekte, neue Ansätze, aber auch noch einige Brachflächen.
Es gibt wirklich nur noch ganz wenige Grundstücke, die noch nicht vergeben sind. Das täuscht immer so ein bisschen, aber es dauert halt eben auch, bis alle baurechtlichen Dinge unter Dach und Fach sind und bevor es überhaupt losgehen kann.
Das heißt, private InvestorInnen zahlen bereits ihre Erbpacht und die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, Gewoba und Brebau, die können allerdings die Grundstücke kaufen. Bis jetzt aber wirklich alles verbaut sein wird und das Konzept so aussehen wird, wie Frau Schöbel und alle anderen sich das vorstellen, wird es ganz bestimmt noch ein paar Jahre dauern. Frau Schöbel hofft auch, dass ihr Quartiersraum immer noch erhalten bleiben werden kann später und eben als Plenarsaal für die verschiedenen Gruppen vor Ort und auch für andere Coworking-Maßnahmen verwendet werden kann und Frau Schöbel dann irgendwann nicht mehr vor Ort ist, um das Stadtleben zu koordinieren. Ja, für den aktuellen Zeitpunkt aber ist sie unabdingbar. Sie ist seit Anfang an dabei, kennt alle und bleibt nach wie vor die zentrale Anlaufstelle. Der Elner Hof ist nicht nur ein Ort des Zusammenlebens, sondern auch ein Vorzeigebeispiel für nachhaltiges Bauen und Wohnen. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr von Finja.
Nach unserem Gespräch mit Sabine Schöbel hatten wir die Gelegenheit, uns noch mit Dr. Mareile Timm und Arend Stühl vom BUND zu treffen. Der BUND begleitet das Projekt seit Beginn und ist maßgeblich für die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen hier im Klimaquartier zuständig. Unser Weg führte uns zunächst zur Bremer Heimstiftung, wo sich das Büro der beiden in einer der damaligen Wohnungen befindet. Schon auf dem Weg wurden wir herzlich von einer Bewohnerin begrüßt, die sofort bemerkte, dass wir ortsfremd sind und uns netterweise den Weg zum Büro zeigen wollte. Vorbei ging es an einer der Tauschbörsen, einem Ort, an dem die BewohnerInnen Gegenstände aller Art miteinander tauschen und teilen können. Nach ein paar weiteren Schritten im Gebäude fanden wir schließlich das Büro, wo Mareile uns mit einem warmen Empfang und leckerem Kaffee begrüßte. Mareile Timm arbeitet seit 15 Jahren im Team für Klima- und Ressourcenschutz beim BUND und ist seit Oktober 2018 auch im Klimaquartier Elnerhof aktiv. Zunächst gibt sie uns einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Projekts und erklärt, wie es zur Auswahl genau diesen Standortes gekommen ist.
Also warum es das Klimaquartier Elnerhof genau hier gibt, ist, weil die Bremer Heimstiftung diese Fläche geerbt hat, diese Fläche von ca. 10 Hektar, und sie darauf ein sozial-ökologisches Modellquartier errichten wollten. Und so kommt der BUND dann ins Spiel bei dem Punkt ökologisches Modellquartier. Und da haben wir dann zusammen mit der Bremer Heimstiftung einen Antrag, einen Förderantrag gestellt für Bundesmittel. Da gab es den Förderaufruf Klimaschutz im Alltag in städtischen oder ländlichen Quartieren. Und dafür haben wir uns beworben. Der wurde dann ein Glück auch bewilligt. Und so kam das, dass wir hier mit der Bremer Heimstiftung zusammen Klimaschutz im Alltag voranbringen.
Außerdem erläutert Mareile kurz, in welchen Bereichen der BUND besondere Klimaschutzmaßnahmen hier im Quartier verfolgt.
Ja, und was wir versucht haben dann in den Bereichen Energie, Konsum, Mobilität, Ernährung, Klimaschutzaktivitäten und Maßnahmen zu starten.
Diese konkreten Ziele und Projekte wurden jedoch nicht allein vom BUND entwickelt, sondern sind in enger Zusammenarbeit mit den BewohnerInnen vor Ort entstanden.
Das ist ein großes Bürgerbeteiligungsprojekt auch gewesen. Wir haben anfangs Workshops gemacht zu den unterschiedlichen Themenbereichen, also Mobilität, Ernährung, Energie und so weiter, um die Leute mitzunehmen, was sie denn hier in diesem Quartier sich für Klimaschutzmaßnahmen wünschen. Was auch noch wichtig ist, haben wir einen Aktionsplan erstellt. Da haben wir das mit dieser Bürgerbeteiligung, mit den Ideen dann gemacht, Ende 2019. Und durften auch noch, was super ist bei diesem Projekt, einen Antrag dann für Investitionsmittel stellen, um eben diese Klimaschutzmaßnahmen auch umsetzen zu können. Also als Ideen kam dann, dass die Menschen hier Urban Gardening-Projekte haben wollten. Also wir haben einen großen Gemeinschaftsgarten dann entwickelt und erstellt, sogar mit einer Multifunktionshalle, die da drauf steht, die von der Gartengruppe genutzt wird. Und da ist auch eine kleine Holz-Selbsthilfewerkstatt drin. Dann haben wir noch andere Selbsthilfewerkstätten errichtet, also für E-Geräte, Elektrogeräte, Kleingeräte. Eine Nähwerkstatt gibt es, eine Tauschstation, also tauschen, teilen, reparieren ist natürlich immer auch Thema beim Klimaschutz.
Die BewohnerInnen sind darüber hinaus nicht nur aktiv an der Entwicklung der Projekte beteiligt, sondern übernehmen auch Verantwortung für die Durchführung und Instandhaltung der Maßnahmen. Dabei werden außerdem Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit deutlich.
Also es gibt dann diverse Gruppen, eine Gartengruppe oder eine Gruppe für Elektro-Selbsthilfegeräte, die da halt mithilft und dann vor Ort ist und das halt auch mit umsetzt. Also das können wir eben nicht mit zwei Personen alles hier alleine schaffen. Also es hat auch immer so was Soziales. Die Nähgruppe besteht aus drei älteren Damen, wovon die eine jetzt schon 90 ist.
Wow.
Und die sagen auch immer, sie freuen sich immer so auf den Mittwoch, das findet immer mittwochs vormittags statt, weil sie dann da zusammen sind und nähen und helfen halt anderen auch zu nähen und die gehen dann auch mal zusammen essen oder machen auch irgendwie schöne Dinge zusammen und bieten mal am Wochenende Workshops an und so weiter. Also es ist echt schon toll, dass das so alles Hand in Hand geht hier auch.
Neben den zahlreichen positiven Aspekten, die die gemeinschaftliche Zusammenarbeit mit sich bringt, steht das Klimaquartier jedoch auch vor kleineren alltäglichen Herausforderungen. Mareile berichtet hier insbesondere über die Tauschbörse und die damit verbundenen Erfahrungen.
Ja, da ist das Problem, dass es manchmal so ein bisschen vermüllt, also dass man das auch wirklich betreuen muss, diese Tauschstation, dass da immer jemand hingehen muss und dann Sachen, die schon seit Monaten da drin sind, aussortiert und dann auch zum Recyclinghof bringt und richtig entsorgt oder auch guckt, dass da nicht zu viel komische Sachen eben abgelagert werden und das so ein bisschen als Müllplatz genutzt wird. Also da gab es ein bisschen Beschwerden von Leuten, die hier wohnen und die das dann, denen das so ein Dorn im Auge war, weil sie das zu unordentlich fanden und zu unaufgeräumt. Und dann mussten wir schon jemanden suchen, eben der sich dafür zuständig fühlt oder eine Gruppe vielmehr auch, das dann immer zu kontrollieren und sich drum zu kümmern.
Das Interesse und Engagement für Klimaschutz gilt immer noch als gesellschaftliches Privileg, da einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen oft nicht über dieselben Mittel oder den Zugang verfügen, um sich klimapolitisch zu engagieren. Der BUND ist sich dieses Problems bewusst und setzt sich dafür ein, mit einfachen Projekten Klimaschutz im Alltag für alle zugänglich und attraktiv zu machen.
Also was wir da ganz gut hinbekommen haben, wir bieten eine Tauschparty, also eine Tauschaktion regelmäßig an. Also da ist es immer wichtig, dass es regelmäßig ist, dass man die Leute persönlich anspricht. Also die persönliche Ansprache ist auch spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und dieser Kleidertausch ist das. Der findet, wie gesagt, viermal im Jahr statt und läuft inzwischen echt ziemlich gut. Und ich meine, da, wenn sich die Leute dran gewöhnt haben, dann merken sie auch, sie haben was davon, sie können was umsonst mitnehmen auch. Und es ist eine ganz gute Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen und Musik und es ist einfach voll nett. Und da kommen auch viele aus Block Diek, sag ich mal, also mal sagen, einkommensschwache Familien. Man kann natürlich auch Bildungsarbeit machen, damit haben wir auch angefangen. Also wir waren in der Grundschule und auch hier in der Albert-Einstein-Oberschule. Mit denen haben wir zusammengearbeitet. Jetzt war ich neulich auch nochmal in der Pflegeschule. Da bieten wir dann Unterrichtseinheiten zum Thema Klimaschutz an. Also ich finde, Umwelt- oder Klimabildung spielt dann auch eine große Rolle. Und das versuchen wir halt auch umzusetzen hier.
Arend Stühl betont zudem, wie entscheidend die Fördermittel für die Umsetzung genau dieser Ziele waren.
Der Riesenvorteil, finde ich, der hier beim Klimaquartier Elnerhof zum Tragen gekommen ist, war sozusagen das Förderprogramm. Weil das Förderprogramm nämlich diese zwei Elemente hatte. Einmal die Personalausstattung, mit dem man also sozusagen Beteiligungsprozesse organisieren konnte, aber vor allen Dingen die Investitionsmittel. Und mit diesen Investitionsmitteln hat Marale ja auch, glaube ich, schon alles erzählt. Da konnten wir eben Rahmenbedingungen schaffen, Räume schaffen, Häuser schaffen, Material beschaffen, Investitionen tätigen. Die Grundlage und Rahmen und Voraussetzung dafür waren, dass Leute überhaupt aktiv werden konnten. Also die Halle stand da, die Gartengeräte waren da, die mussten die Leute nicht kaufen. Wenn die Leute ansonsten in ihren Wohnungen sind und man sagt, wir wollen jetzt was fürs Klima machen und die haben keine Elektrowerkstatt, wo sie was hinbringen können oder reparieren können, dann ist das schwierig. Aber so konnten wir etwas anbieten und auch darauf konnten die aufsetzen und konnten sofort loslegen.
Anschließend geht Mareile näher darauf ein, welche nachhaltigen Technologien und Konzepte im Elnerhof zum Einsatz kommen.
Zum Beispiel bei der Energieversorgung gibt es ein Blockheizkraftwerk, welches mit Biomethan betrieben wird. Also dann handelt es sich um Nahwärme und hier gibt es auch Fernwärme. Außerdem werden die Gebäude, haben dann halt alle oder müssen hohe Energiestandards haben, KfW 40. Genau, das heißt 40% Verbrauch an Primärenergie und es ist 60% besser als das Referenzhaus dann. Ne? Dann gibt es Photovoltaikanlagen auf einigen Gebäuden. Was ja auch ein Punkt ist, dass wir auch die Biodiversität hier versuchen zu fördern. Also was besonders in diesem Quartier auch ist, dass der alte Baumbestand bestehen blieb. Da hat der BUND auch ein Gutachten für gemacht, um zu gucken, was es hier überhaupt an alten Bäumen gibt. Und dann wurde drumherum gebaut. Also die wurden jetzt nicht gefällt und das ist natürlich auch super wichtig. Hier wird viel in Dachbegrünung umgesetzt. Wir haben diesen Gemeinschaftsgarten ja auch, der natürlich auch insektenfreundlich gestaltet wird. Es gibt insektenfreundliche Straßenbeleuchtung hier. Ja, das würde ich sagen zur Biodiversität. Dann Mobilität ist auch ein wichtiges Thema hier. Es ist kein autofreies Quartier, aber es soll wenig Autos geben. Dafür gibt es zum Beispiel eine Paketverteilstation, wo die ganzen Transporte mit Paketen, also die liefern da an und dann wird das mit einem Bollerwagen oder mit einem Lastenrad hier im Quartier verteilt. Also ist auch super. Es gibt einen Fahrradverleih und eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt, wo man Räder reparieren kann. Also soll alles sehr fußgängerfreundlich und radfreundlich sein. Dazu dieser regelmäßige Kleidertausch, den es gibt. Dann setzen wir hier auch Foodsharing um. Die Tauschstation gibt es und es gibt aber auch noch einzelne Tauschregale. Hier zum Beispiel im Wohnen mit Service Haus, wo wir sind, da seid ihr auch dran vorbeigegangen. Damit sind wir gestartet, dass hier die Menschen direkt im Haus auch tauschen und teilen. Wassermanagement spielt ja auch eine Rolle. Hier wird Niederschlagswasser versickert. Und es gibt möglichst wenig Versiegelung halt. Beim Garten haben die natürlich Regentonnen und wir haben eine Grundwasserpumpe, also wir müssen da gar nicht mit Trinkwasser gießen.
Außerdem teilt sie mit uns ihre Vision und Wünsche für die Zukunft des Klimaquartiers.
Ich möchte halt noch mehr Menschen gerne bewegen, mitzumachen und motivieren, ja, im Alltag Klimaschutz umzusetzen und dran zu denken und sich klimafreundlich zu verhalten im Allgemeinen. Also auch die jetzt noch hier hinziehen, diese 600 Leute ungefähr, würden wir natürlich gerne mitnehmen und aber auch noch mehr Leute im Schweizer Viertel und im Block Diek zu erreichen. Das wäre so ein Ziel. Und ein anderes größeres Ziel noch ist, im Klimaquartier Schweizer Viertel sichtbarer zu werden.
Genauso freundlich, wie sie uns empfangen hat, verabschiedet uns Mareile auch wieder. Sie zeigt uns noch die Hochbeete im Innenhof. Wir machen ein paar Fotos für Instagram. Und dann zeigt sie uns den Weg zum Gemeinschaftsgarten, den wir nach einem kurzen Spaziergang erreichen. Dort sind wir mit Lisa Eidens verabredet. Sie ist Bewohnerin einer der Baugruppenhäuser, nämlich dem Gutshaus, und ist praktischerweise auch quasi Pressesprecherin der Gartengruppe. Von ihr wollen wir wissen, wie es sich so lebt im Elnerhof. Wundert euch nicht, im Hintergrund hört ihr immer mal wieder die Arbeiten auf dem Dach vom Hindu-Tempel nebenan. Da laufen nämlich schon die großen Vorbereitungen für das Fest. Wir lassen uns erstmal ganz gemütlich im hinteren Teil des Gartens nieder. Bei einem Sprudel quatschen wir erstmal darüber, wie wir die Lage des Elnerhofs eigentlich so finden. Es sind ja nun doch schon gute 40 Minuten Radeln bis in die einschlägigen Ausgeviertel, ins Kino oder auch ins Zentrum.
Mir würde es auf jeden Fall noch fehlen, aktuell in meiner Lebensphase abends spontan noch mal in die Kneipe zu gehen oder so.
Da musst du hier fahren.
Ja. Und das auch wieder zurückkommen.
Ne? Ja, ja, genau. Überlegt man sich dann auch, wie viel.
Dankeschön.
Wie viel Glas Bier oder wie viel Flaschen Bier für ja. die Fahrradtour noch okay sind. Das ist ja dann, wenn du in der Stadt wohnst, ist es egal, du kommst ja immer rein.
Oder ins Kino oder irgendwie so.
Ja.
Dann erzählt uns Lisa noch mal ein bisschen was über das Gutshaus an sich.
Das ist ein selbstorganisiertes Wohnprojekt, großes Haus mit 26 Erwachsenen, 6 Kindern, 3 Hunden.
Natürlich wollen wir dann von Lisa wissen, warum sie sich entschieden hat, ins Gutshaus zu ziehen.
Ich habe mit meiner Frau seit 2008 in einem Haus gewohnt, wo auch andere Frauen auch wohnten. Das war nicht als Wohnprojekt, sondern es waren so einzelne Wohnungen, die nach und nach Eigentumswohnungen geworden sind oder in Eigentum übergegangen sind. Und das war schon ziemlich cool. Nur wohnten wir in einer Wohnung, die eben einer externen Person gehörte, sodass ich genau weiß, was das bedeutet, wenn die Miete einfach immer höher wird und dann auch wegen schlecht sitzender Fenster und so weiter. Wir haben da was in Nebenkosten gehabt an Heizungskosten, das war furchtbar.
Anschließend haben die beiden dann auch noch mal in einer Wohnung im Flüsseviertel gewohnt. Aber Lisa sagt auch ganz klar, dass ihr da einfach der Garten gefehlt hat. Somit kam sie also wieder auf die Idee, vielleicht eher in Richtung gemeinschaftliches Wohnen zu denken. Und so sind sie dann beim Elner Hof gelandet. Reizvoll war es ja dann schon, so nach den eigenen Bedürfnissen was zu bauen und sich das Zusammenleben gemeinschaftlich zu gestalten. Aber natürlich gab es auch einige Hindernisse und Tücken.
Was ich nicht gedacht habe, ist, dass ein eigenes Haus, also mit einer Gruppe zu bauen, dass das so viel Arbeit ist. Du musst alles als Gruppe entscheiden. Wir sitzen gerade an so einer Situation. Also heute Abend werden wir hören, ob für uns als Gruppe überhaupt noch die Nutzungsentgelte leisten können oder ob wir das nicht sogar erhöhen, also das, was wir im Monat zahlen, werden wir sehen. Also das könnte auch für einige bedeuten, dass sie nicht vielleicht sich überlegen müssen, dass sie ausziehen.
Die finanziellen Dimensionen sind also nicht so ganz zu durchblicken, auch von vornherein nicht. Und die angespannte wirtschaftliche Lage, ja, trägt da jetzt auch nicht so positiv dazu bei. Prinzipiell scheint es aber recht lustig zuzugehen und die BewohnerInnen unterstützen sich gegenseitig und haben auch eine gute Zeit.
So, wenn jemand Lust hat, auf ein Bier irgendwo sich draußen hinzusetzen, findet er oder sie auch immer Leute. Für die Kinder ist immer gesorgt. Heute Morgen hat eine Familie gefragt, kann jemand unsere Mittlere zum Kindergarten bringen? Die Jüngste ist krank und der Große muss zur Schule gebracht werden. Sind ja beide Eltern dann beschäftigt. So, und das ging ruckzuck um 6 Uhr morgens. Da hat doch schon jemand zugesagt.
Was natürlich bei diesem Maß an Involviertheit und auch räumlicher Nähe wichtig ist, ist, wie die BewohnerInnen ausgewählt werden. Das erklärt uns Lisa auch nochmal ganz eindrücklich.
Wir haben auch so ein System, wo
so Ansprechpartnerin oder Patinnen-System, kannst du es nennen, sodass dann die Leute auch wirklich eingeführt werden, die sich neu beworben haben. Das war zwischendurch auch schon manchmal ganz schön mühsam.
Lisa ist also schon ganz schön lange mit dabei. Sie ist nicht nur Bewohnerin und Mitglied der Gartengruppe, sondern eben auch mit beim runden Tisch Klimaquartier mitvertreten. Also einem Gremium für Aktive im Quartier zum Treffen und um sich fortzubilden. Auch Lisa und viele andere treibt es um, dass jetzt eben die Wohneinheiten der GEWOBA bezogen werden.
Ja, die Neuen sagen, wie erfahre ich überhaupt, was es hier überhaupt gibt, wo ich kann ich mich engagieren? Das heißt, wir haben dann entwickelt, dass wir unbedingt sowas wie ein großes schwarzes Brett brauchen, also eins, wo Menschen Zettel dran pinnen können und nicht nur online. Online ist natürlich auch alles gut, aber nicht alle gucken dann auf eine Website, vor allen Dingen diejenigen, die gar nicht wissen, dass es diese Website gibt und wo sie denn schauen können. So, und das ist natürlich von der Bremer Heimstiftung ist viel vorbereitet worden hier fürs Quartier. Und wir geben dann eben ergänzend dann so Hinweise. Also wir engagieren uns für das schwarze Brett, das dann auch regensicher irgendwo hängen können, dass dann jede Gruppe, die sich neu gründet oder jede Gruppe, die eine neue Aktion machen will, darauf hinweisen kann. Und oder wenn es nur Kaffee trinken ist oder wenn es eine Suche nach einem Dreirad für einen Dreijährigen ist oder so. Das sind ja alles so Sachen, die auch einen Platz hier haben sollen.
Also angemessene Kommunikationsformen sind mal wieder das A und O. Lisa spricht aber auch das Thema Müll und Rauchen an. Vor allem, weil die Tanzbereiche noch nicht klar abgesteckt sind. Das treibt die BewohnerInnen auch rum.
Und wo wir dann in diesem runden Tisch Nachbarschaft, nachhaltige Nachbarschaft, dann auch diejenigen, die in dem Haus wohnen, dann ermuntert haben, tatsächlich aber auch vor Ort die Leute anzusprechen und eigene Regelungen zu finden. Man kann ja nicht so ein Dach, so hier wird nicht geraucht oder sowas, geht ja gar nicht.
An anderer Stelle zeigt sich auch nochmal, wie verschiedene Bedürfnisse sich überlagern. Auf der einen Seite die Menschen, die vor Ort leben, auf der anderen Seite HundebesitzerInnen, die schon immer hier spazieren gehen und auf der dritten Seite die neuen Müllunterflurbehälter.
Es sind ja auch HundebesitzerInnen, die hier mal ihren Spaziergang machen. Früher war das hier quasi eine Wildnis und das ist also traditionell ein Hundeauslaufbereich und das wollen wir natürlich, dass die ihren Tütchen mittragen. Ob sie es tun oder nicht, wissen wir nicht so richtig, aber es gibt auch keinen allgemeinen Mülleimer hier, sondern wir haben einen Unterflurbehälter für unseren eigenen Hausmüll. Das heißt, wir können den Leuten noch nicht mal sagen, da ist eine Mülltonne, tut mal rein. Oder so.
Nur noch mal zurück in ihre Rolle als Bewohnerin. Was erwartet sich Lisa so von dem Leben auf dem Elner Hof?
Meine Vorstellung vom guten Wohnen ist, ehrlich gesagt, fast so, wie ich sie jetzt habe. Was ich brauche, ist eine Wohnung, von der ich irgendwie sicher weiß, dass sie nicht wegen der Energiekosten, Heizkosten oder sowas immer teurer wird. Sowas habe ich zweimal gehabt, also das will ich nicht mehr. Ein Haus, das ich auch betreten kann, auch wenn ich irgendwann mal vielleicht nicht mehr so gut laufen kann oder mein Herz es nicht tut. Und dann brauche ich auch ein Umfeld, wo ich leicht in fußläufiger Nähe auch Garten habe, so wie hier, und Räume, in denen ich mich mit anderen Leuten treffen kann. Und wenn ich eine Idee habe oder andere Leute sagen, Lisa, willst du nicht mitmachen? Und das finde ich irgendwie ziemlich genial, dass das alles hier der Fall ist. Dass ich viele Menschen kenne oder einfach Moin sagen kann zu den meisten. Und dass ich, wenn mir was fehlt oder jemand anders was zu viel hat oder umgekehrt, dass wir das schnell tauschen, ohne dass umständlich über irgendwelche Portale zu machen und so, das finde ich, das ist hier auch gegeben.
Ja, einen kleinen Eindruck dieser netten Gemeinschaft bekommen wir auch direkt, während wir hier so im Gemeinschaftsgarten sitzen. Lisa wird ständig gegrüßt. Jetzt wollen wir von Lisa aber doch noch auch ein paar Dinge erfahren über die Gartengruppe. Wie wir ja schon wissen, ist Lisa großer Gartenfan. Sie ist auch seit Anfang an in der Gartengruppe mit dabei und erklärt uns jetzt, wie der Gemeinschaftsgarten organisiert ist.
Wir sind so ungefähr 12 Menschen in der Liste, es sind mehr Interessierte dabei, aber diese 12 Aktiven. Und jede von uns hat ein oder mindestens zwei Aufgaben. Meine Aufgabe ist eben Öffentlichkeitsarbeit, also Ansprechpartnerin. Und ich bin für den Kompost zuständig, da diese kleinen Gitterboxen, so das ist meine Aufgabe. Die anderen haben sich zusammengetan und haben einen Pflanzplan und einen Saatplan gemacht. Und dann sollten die, das sind so 3-4 Personen, dann
sollen die auch einfach entscheiden, nach welchem System, und dass man das nicht immer mit der Großgruppe bespricht und so. So manchmal läuft das ein bisschen chaotisch, wenn eine was vergisst oder irgendwas ist gar nicht aufgekeimt, was zu Hause auf der Fensterbank war. So, und das ist manchmal ein bisschen lustig, so, haben wir jetzt eigentlich Spitzkohl? Ja, der ist doch da und da. Ach, das ist Spitzkohl, den habe ich schon jetzt da und da hingesetzt oder so. Manchmal sind da so als Beispiel, da müssen wir einfach mit leben und da dann mit Freundlichkeit und Toleranz einfach klarzukommen, dass das eben dazugehört. Und wir haben gemerkt, bei den Neuen, die dazugekommen sind, das ist nicht für alle so. Manche sind da nachhaltig verstört von so ein bisschen Anarchie und so.
Lisa betont ihrerseits aber auch nochmal, wie wichtig es war, dass der BUND die Erstausstattung bereits vorgehalten hatte. Auch die Versicherungen und so laufen über die Heimstiftung, die Muttererde können sie von Umwelt Bremen oder dem Friedhof bekommen. Und das ist auf jeden Fall notwendig, dass überhaupt so gut ins Arbeiten gekommen werden konnte und die Gartengruppe sich so etabliert hat.
Die Halle ist dahingestellt worden, das Gewächshaus, das ganze Werkzeug. Und auch wenn einiges dann schon weg, kaputt oder irgendwie nicht so ganz tauglich mehr ist, es ist einfach total toll gewesen, sowas als Grundstock zu haben. Und jetzt kann man dann ganz gezielt sagen, jetzt brauchen wir nochmal 3 Gartenscheren.
Aber es wird nicht nur pläniert, gegärtnert, geerntet, verteilt, sondern es gibt auch verschiedene Veranstaltungen, um andere Leute auf die Gartengruppe aufmerksam zu machen, beziehungsweise den Gemeinschaftsgarten als öffentlichen Raum zu präsentieren.
Wir haben dann 2-3 Mal im Jahr so Aktionen, in denen wir dann so ein bisschen Spendengelder einsammeln, indem wir einfach Kuchen backen und Kaffee ausgeben. Das kommt dermaßen gut hier, weil es ja nicht so viel gibt. Das ist ja nochmal vielleicht anders als in der Stadt. Du kriegst ja an allen Ecken irgendwie die leckersten Sachen. Aber hier ist das, wird das wirklich gerne genommen. Dann haben wir auch so gartenbezogene Themen dazu. Wir laden natürlich nicht ein zum Kaffee und Kuchen, sondern eher so zum Pflanzen- oder Saatguttausch, Börse oder offener. Jetzt war ja Bremische Woche des offenen Gartens. Da laden wir dann auch in den Garten ein. Und wir sind ein bisschen unterschiedlich gestrickt. Manche möchten immer dann große Aktionen machen und immer was basteln oder so. Und andere Leute sagen, ach nee, lass uns das doch lieber so machen. Und irgendwo wird jetzt was dazwischen. Manchmal wird was gebastelt mit den Leuten, mit den Gästen und manchmal eben nicht.
Diese Veranstaltungen sind aber nicht nur illustre Runden, sondern dienen eben der Gartengruppe auch dazu, Spendengelder einzusammeln für Anschaffungen, die die Gartengruppe eben machen muss. Zuletzt nimmt uns Lisa jetzt noch mit auf einen kleinen Spaziergang durch den Garten und erklärt uns auch die ein oder andere Anekdote.
Die Ursprungspflanzen sind uns geschenkt worden und da wussten wir zum Teil gar nicht, was das für Erdbeeren sind. Und wir sind total begeistert, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten auch tatsächlich reifen, da die kriegen gerade noch Erdbeeren. Genau. An diesem Gitter, das da jetzt so nackig steht, da waren ganz tolle Zuckererbsen, die sind aber schon abgeerntet.
Dann kocht ihr wahrscheinlich auch alle mal sehr gut.
Ja, wir versuchen es wenigstens. Ne? So, wir haben Knoblauch und dies ist Knoblauch und wir haben hinten Porree gehabt, der war richtig toll. Gelbe Zucchini, da hinten sind gestreifte Zucchini, es war auch lustig durch so einen Tausch. Hatte eine gedacht, sie hätte hier Kürbisse gesetzt und irgendwie dachten, das sind keine Kürbisse. Dann waren hier an diesen 3 Beeten waren Kartoffeln, hier sind noch welche drin und die sind total toll. Das sind rote Kartoffeln, rote Annabelle heißen die, glaube ich. Dafür haben wir kein Glück mit den Stangenbohnen. Ihr seht hier die Stangen und die paar Bohnen, die da dranhängen. Es ist richtig traurig. In den vergangenen Jahren hatten wir, und da haben ja auch sogar Kinder ihren Eltern gesagt, wir müssen dahin, die haben so Labyrinthe. So. Wir haben mehrere Reihen von ganz vielen Stangenbohnen gehabt. Und dieses Jahr war nicht das Jahr der Stangenbohne. Da in dem kleinen Gewächshaus war noch Salat, da ist der eine ist dann geschossen und wahrscheinlich hat das jemand dann schießen lassen, damit wir von der Salatsorte, die war nämlich ziemlich lecker, dann auch Saatgut kriegen. Aber das kann dann sein, dass das eine vorbeigeht und sagt, ach, die muss ja noch abgeschnitten werden oder ist da eine schöne Blume für meine Vase, kann passieren. Wir hatten ganz tollen Blumenkohl, das ist echt eine Wonne. Kennt ihr Blumenkohl als Pflanze? Die sind so, die haben so große... solche großen Kohlblätter und die Blume, Die ist ganz klein und am besten am Anfang noch ein bisschen grünlich-weiß. Mhm. Und die wächst dann da drin. Das ist echt ein kleines Wunder. Guckst du da drin? Eine echte Blumenkohl. Die werden nicht so groß, wie die du vom Markt kriegst. Mhm. Die schmecken extrem gut. Die sind aber auch schon weg. Genau, wir hatten am Anfang nur ein Drittel von diesem Garten, also ungefähr nur dieses Teil. Dann haben wir uns beschwert und gesagt, wir sind fertig, wir wollen noch mehr. So, und haben dann tatsächlich auch die Heimstiftung mal überzeugen können, dass wir das noch größer haben. Hier sind Gurken, kann man da eine sehen? Die sind richtig lang und lecker, aber ich sehe sie gerade nicht. Und das sind hier unsere Tomaten. Da fängt jetzt die Saison richtig an. Und das finde ich auch nochmal interessant, einfach mitzukriegen, wie viel Arbeit das eigentlich ist, bis die Tomatenpflanzen so groß sind, wie viel Bewässerung und Pflege die brauchen und wie viel Glück Gärtnerinnen ja einfach dazu, wie viel Glück eigentlich auch dazu gehört, dass du die richtige Witterung hast und so.
Mhm. Ach, die sehen echt sehr, sehr gut aus. Ja,
cool.
So, Finja und ich sind jetzt auf jeden Fall richtig motiviert, auch einen Gemeinschaftsgarten mitzubetreiben. Und radeln dann voller Infos und Begeisterung wieder die 40 Minuten retour. Auf großen Straßen durchs Kleingartengebiet und ab in die zentrale, aber doch etwas einsam, fast leblos wirkende Wohnung zurück. Der Elner Hof hat auf jeden Fall Eindruck gemacht. Hier ist definitiv mehr entstanden als nur ein neues Wohnquartier. Es ist ein, Vorzeigebeispiel dafür, wie moderne, nachhaltige und sozial durchmischte Stadtentwicklung aussehen kann. Und das auf jeden Fall dank der vielen engagierten Menschen vor Ort. Im Elnerhof verschmelzen Ökologie, Ökonomie und Soziales miteinander zu einem harmonischen Ganzen. Und das ist echt immer wieder, glaube ich, auch eine Herausforderung, wie eben die Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen und Hintergründen dort ein Zuhause finden, ihre Träume ausleben können und doch gemeinsam als Gemeinschaft leben. Dieses Quartiersporträt stellt jetzt den Abschluss der Staffel über Quartiere dar und vorerst auch den Abschluss des Projekts Schall und Raum. Also ich für meinen Teil kann sagen, dass die ganzen Gespräche rund um das Thema Quartier echt was Positives mit mir gemacht haben und ich jetzt richtig Lust habe, mich mehr mit meinem direkten Umfeld vor meiner Haustür auseinanderzusetzen und mich da auch aktiv einzubringen und eben dieser ganzen Vereinzelung und Individualisierung entgegenzuwirken, einfach mit guter Laune und mit anderen Leuten gemeinsam was anzupacken, was dann auch noch was fürs Gemeinwohl tut. Und dieser, wie Dr. Christine Lemaitre am Anfang erwähnt hatte, gesellschaftlichen Überforderung und gefühltem Kontrollverlust entgegenzuwirken. Das werde ich jetzt tun in meiner neuen Heimat in Wien und wünsche euch alles, alles Gute. Bis dahin, tschüss, macht's gut, eure Celine.
Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung: Celine Schmidt-Hamburger in Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Technische Durchführung und Recherche: Finja Baum. Social Media und Recherche: Annika Kraut. Sprecherin: Lena Bücker. Sounddesign: Matthias Kloppe. Design: Lars Neckel. Ein Format des Bremer Zentrums für Baukultur und der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung.